Soll ich dir mit den Kabeln helfen?
Finger weg von den verfickten Kabeln! Finger weg!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, ich hab's der Frau Wollner tausendmal gesagt. Sie soll hier nicht ständig an den Kabeln rumfummeln. Sie wollte nicht hören und deshalb habe ich sie in die Verbannung geschickt. Ins Exil, nach Thailand. So ist das. Die gute Nachricht, jetzt sind's nur noch 6 Wochen, die wir hier alleine zurechtkommen müssen. Mit kleinen Häppchen von Anna, die sie hier gelassen hat. Bis sie vielleicht wiederkommt. Wer weiß das schon so genau. Wir machen es uns hier so lange gemütlich. Heute wieder mit 2 fantastischen Gästen. Sabine Tambrea und Henriette Confurius werden hier sein. Die beiden Hauptdarstellenden aus dem Kafka-Biopic Die Herrlichkeit des Lebens. Ihr kleinen, gebildeten Schlaumis wisst das natürlich, dass dieses Jahr der 100. Todestag von Franz Kafka ist und es daher mehreres in Sachen Filmen und Serien über ihn geben wird. Sabine als Franz Kafka und Henriette als Dora Diamant, Kafkas letzte Lebensgefährtin, machen diesen Kinodonnerstag den extrem sehenswerten Anfang.
Ich habe mich noch nie nackig gemacht, vor der Kamera, emotional nackig gemacht vor der Kamera. Oder dass ich Angst davor habe, aber ich glaube, es ist eben eher so, ich habe überhaupt keine Angst davor. Manchmal passiert es und manchmal muss man es spielen. Aber es ist also, wenn der Rahmen so ist, dass man sich geschützt fühlt, dann ist es total schön.
Dann schauen wir in den 4. Kung-Fu-Panda-Film rein. Der ist auch ab Donnerstag diese Woche im Kino und richtig, richtig gut geworden. Dazu haben Anna und ich uns mit Poes legendärer deutscher Stimme Hape Kerkeling getroffen. Weil der aber natürlich viel zu exklusiv ist und das Gespräch auch wirklich viel zu schön war, um das hier heute in diese Folge noch mit reinzustopfen, kriegt ihr das nächste Woche dann in aller Ruhe verpasst. Stattdessen habe ich für heute noch 2 Streaming-Tipps alternativ zum Kino. Zum einen eine Netflix-Serie, die wirklich schon länger draußen ist, gebe ich gerne zu, die ich aber einfach erst jetzt geschafft habe. Es ist ja manchmal so, wahrscheinlich bei euch auch nicht anders. Da habt ihr was gesehen und denkt, sieht spannend aus oder interessiert mich total, aber man kommt nicht dazu, das zu gucken. Und so ging es mir mit dieser Doku, nämlich der Dokumentation über Robbie Williams. Also wer die noch nicht gesehen hat, genau wie ich bisher, Hammer. Und ich habe was Schönes aus den Tiefen der ARD-Mediathek hochgeangelt. Nordic Noir meets bitterbösen schwarzen Humor. Helden der Wahrscheinlichkeit mit Mads Mikkelsen. Und genau damit fangen wir heute einfach mal an.
Ich war im selben Zug wie Ihre Frau und Tochter. Ich finde, dass Sie eins wissen sollten. Es war kein Unfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kronzeuge bei einem Unglück umkommt, ist 1 zu 234.287.121.
Markus, mit langem Bart und kurz rasiertem Schädel, gespielt von Mads Mikkelsen, ist ein dänischer Soldat im Einsatz in Afghanistan, der gerade eigentlich nochmal um 3 Monate verlängern wollte, als er plötzlich nach Hause geschickt wird. Seine Frau ist nämlich bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Die gemeinsame Tochter Mathilde hat den Unfall dagegen beinahe unverletzt überlebt. Und auch im Zug war Otto, ein frisch gefeuerter Programmierer und Statistik-Nerd, der nicht an einen Unfall glaubt. Also setzt er seine beiden besten Kumpel, die ebenfalls mega schrägen Vollnerds, Lennart und Emmentaler, dran, alles zu hacken, was es an Überwachungskameras im dänischen Verkehrsnetz so gibt und alles über jeden im Abteil rauszufinden. Zur Polizei können sie mit dem ganzen geklauten, also im Netz geklauten Zeug zwar nicht gehen, aber zu Soldat Markus.
Findet für mich bitte alles über die Rocker-Gang Riders of Justice raus. Schafft ihr das, ohne erwischt zu werden? Wir haben verstanden. Für dich scheint es super einfach.
Das bekomme ich ohne Probleme hin.
Siehe da, ebenfalls bei diesem Verkehrsunfall getötet wurde komischerweise ein Kronzeuge in einem Rocker-Gang-Prozess kurz vor dessen Aussage. Das kann kein Zufall sein. Das haben Otto, Lennart und Emmentaler ganz klar und eindeutig errechnet. Und sie schaffen es, den doppelt traumatisierten Markus davon zu überzeugen. Also traumatisiert zum einen jetzt natürlich durch den Unfalltod seiner Frau. Zum anderen kommt nach und nach raus, offenbar aber auch schon länger durch seinen Kriegseinsatz. Ja, und völlig klar, dass es für dieses mega ungleiche Quartett ab da jetzt natürlich alles extrem aus dem Ruder läuft.
Wir sollten die Leiche beseitigen.
Beseitigen?
Rechtsmedizinische Beweise überführen den Täter in 87,4% aller Mordfälle.
Es ist ein Film aus meiner Rubrik Schön von hinten, Streaming-Tipps von Seite 8. Ihr merkt, ich übe schon so ein bisschen an dem Jingle dafür, ne? Irgendwann, wer weiß. Der Ende 2020 tatsächlich in einigen, auch nur wenigen dänischen Kinos lief, habe ich rausbekommen. Hier bei uns konnte ich zumindest nichts finden, hatte der, glaube ich, überhaupt keinen Verleih. Gedreht hat ihn Anders Thomas Jensen. Der hat vorher unter anderem schon mit der sehr berühmten dänischen Regisseurin Susanne Bier zusammengearbeitet. 2011 zum Beispiel hat sie ja den, damals hieß der noch so, Auslands-Oscar, also Oscar für den besten ausländischen Film, bekommen für In einer besseren Welt. Und dazu zum Beispiel hatte Jensen das Drehbuch geschrieben. Die haben mehrere Sachen zusammen gemacht. In diesem Fall jetzt also eine kleine dänische Produktion, die mir aber richtig die Füße weggehauen hat. Der fängt so harmlos an, der Film. Der macht so 2, 3 Butterfly-Effekt-Schauplätze auf. So ganz am Anfang. Die kommen so leise und still daher. Und dann bricht aus diesen kleinen Szenen aber wirklich ein Orkan los. Ich gehe da auf vieles jetzt gar nicht weiter ein, um nichts kaputt zu spoilern. Auf die wichtige Nebenrolle der Tochter Mathilde zum Beispiel und einiges anderes. Das lassen wir hier mal außen vor. Es hat mich einfach total begeistert, weil ich das schon sehr mutig fand, so eine Mischung zu machen aus, damit ihr ein Gefühl bekommt, aus Very Bad Things, aus Reservoir Dogs, aus Rambo und aus Anders Thomas Jensens eigenem Film Dänische Delikatessen, falls ihr den kennt. Das ist auch ein super Film und auch ein Tipp für euch. Ich habe nicht rausgesucht, wo man den gerade streamen kann, aber schaut mal selbst. Dänische Delikatessen, Anders Thomas Jensen. Das lohnt sich, in dessen Filmografie mal reinzuschauen. Es ist ein krasser und sicherlich auch geschmacksabhängiger Spagat zwischen ernsthafter und auch wirklich ernster, also vom Ton des Films her, immer wieder mal ernster Trauma-Auseinandersetzung einerseits und dann völliger Rache-Groteske mit Tarantino-esker Eskalationskonsequenz auf der anderen Seite, also wirklich eine kleine dänische Filmperle, fand ich. Helden der Wahrscheinlichkeit heißt er, ist in der ARD-Mediathek für euch zu finden. Das Ganze noch bis zum 3. April. Dürfte also jetzt nicht ganz so dolle mit Trödeln mit dem Angucken. Aber gebt euch den mal. Ich meine, Mads Mikkelsen lohnt sich ja eigentlich eh immer grundsätzlich. Was soll man da schon groß falsch machen? Viel Spaß damit. Von dort biegen wir jetzt aber wirklich ins Kino ab, in die filmische Eröffnung des Kafka-Jahres. Ihr wisst vermutlich, vielleicht eventuell, wir haben dieses Jahr 3 große Männer mit K, die das eine oder andere Jubiläum begehen. 2024 ist unter anderem der 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Es ist der 125. Geburtstag und gleichzeitig auch noch der 50. Todestag in diesem Jahr von Erich Kästner und eben der 100. Todestag von Franz Kafka. Und genau um den geht es in Die Herrlichkeit des Lebens.
Darf ich Sie mitnehmen?
Das kommt darauf an, wo Sie hinfahren.
Diese Frage habe ich mich noch nicht festgelegt, aber wenn Sie mich begleiten, dann dürfen Sie die Richtung bestimmen.
Das sind akzeptable Bedingungen.
Wir befinden uns im Jahr 1923 und wenn ihr eben aufgepasst habt und ein klitzekleines bisschen rechnen könnt, dann wisst ihr, was das für die junge, hier gerade entstehende Liebe zwischen Kafka und der Schauspielerin und politischen Aktivistin Dora Diamant bedeutet oder bedeuten wird. Es gilt, die gemeinsame Zeit so gut zu nutzen, wie es nur geht.
Ich bin ein kranker Mann, Dora. Ich habe Lungentuberkulose. Zurzeit geht es mir gut, aber das ist trügerisch, denn es schwankt.
Das ist mir egal. Ich meine, es macht mir nichts aus. Ich möchte Sie gern kennenlernen.
Diese Krankheit bestimmt mein Leben.
Jetzt auch?
Nein, jetzt nicht.
Trotzdem, Oder vielleicht gerade deshalb, das ist eine Frage der persönlichen Lebenseinstellung, heißt der Film aber Die Herrlichkeit des Lebens und nicht etwa Die Endlichkeit des Lebens. Also Franz Kafka ist zu dieser Zeit 40 Jahre alt, schwer krank und macht eine Kur in Graal-Müritz, wo Dora nebenbei als Kinderbetreuerin jobbt, wo die beiden sich am Strand kennenlernen. Und Kafka, naja, der wusste halt schon mit Worten, ne?
Dora. Dora Diamant.
Das ist ein sehr schöner Name. Ich werde ihn mitnehmen.
Reisen Sie schon ab?
Nein, mitnehmen ins Hotel, meine ich.
Und was wird dann aus mir so ganz ohne Namen?
Na, heute Abend brauchen Sie ihn ja nicht. Und morgen kriegen Sie ihn wieder zurück.
Zwischen Kafka und Dora beginnt eine sehr zarte und auch sehr süße Sommerromanze. Franz muss aber auch immer wieder zurück nach Berlin. Dort leben seine Eltern, seine Familie, vor allem sein übermächtiger Vater, zu dem er schon sein ganzes Leben lang ein sehr schwieriges Verhältnis hat. Das ist sehr schlau gemacht hier im Film, denn wir sehen den nie, diesen Vater. Es sind immer wieder mal nur Kafkas berühmte und ja auch wirklich überlieferte Briefe an den Vater. Die sind immer mal wieder Thema, aus denen auch zitiert wird. Und einmal ist er aber auch sehr unverständlich nur mit so einem brummeligen Ton am Telefon zu hören. Also diese Übermachtfigur, die Franz Kafkas Vater gewesen sein muss, die schwebt hier über allem. Und dazu kommt dann außerdem noch Kafkas permanente Versagensangst und fehlendes Selbstwertgefühl.
Was machst du da?
Aufräumen. Platz schaffen.
Was ist das alles?
Das Ballast, Sachen von früher.
Deine Geschichten?
Ideen, die nichts taugen. Das schreibe ich bestimmt nicht zu Ende.
Was quält dich so?
Alles nur Anfänge. Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende.
Ja, Kafka hat immer wieder Stücke, Essays, halbfertige Romane in brennende Kamine geschmissen, weil er unzufrieden war. Er seine Arbeit unvollkommen fand. Und das ist im Film dann nicht nur Thema zwischen ihm und Dora, sondern auch zwischen ihm und seinem besten Freund und Kollegen Max Brod, gespielt von Manuel Roubaix.
Ich find's gut. Du hast genug Material, um an einen Verlag heranzutreten.
Ich muss das alles nochmal überarbeiten.
Einspruch, die Sache ist reif. Lass mich sehen, was ich arrangieren kann. Und etwas Geld kann dir in Berlin auch nicht schaden. Und
tatsächlich, wohl nur Max Brod ist es heute überhaupt zu verdanken, dass eben nicht, wie Kafka wollte, alles nach dessen Tod verbrannt wurde, sondern über 50 Kafka-Werke, über 50 posthum veröffentlicht werden konnten. Ich meine, ja, ne, ist das jetzt Glück? Ne? Ist es Brod zu verdanken oder hat er am Ende eigentlich seinen Freund hintergangen oder dessen letzten Wunsch zumindest übergangen, weil der das nie gewollt hätte, dass all diese Schriften von ihm nach seinem Tod dann eben doch noch veröffentlicht wurden? Es ist eine gute Frage, die der Film übrigens, also diese Moralfrage, versucht der Film gar nicht erst zu bewerten oder zu beantworten. Was Die Herrlichkeit des Lebens zeigt, ist, dass dieser sicherlich oft introvertierte und stille Franz Kafka auch etwas sehr Lebensbejahendes hatte, auch was sehr Fröhliches. Da ist ja im ganzen Film wirklich wenig Hinzugedichtetes, da musste wenig dazu erfunden werden, eben weil Kafka leidenschaftlicher Briefeschreiber war und unzählige seiner Briefe bis heute erhalten sind und man somit wirklich hier einen Kafka zeigen kann, wie er in seinen eigenen Worten gewesen ist. Geht gerne mal ins Kafka-Museum in Prag, wenn ihr da zufällig mal seid. Da könnt ihr nämlich viele der Originalbriefe selbst lesen. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Das ist sehr spannend. Rausgekommen ist ein toller, ein stimmungsvoller Film über ja, eine, wenn auch nur kurze, aber extrem wichtige Zeitspanne im Leben des großen Autors, der nicht alt geworden ist. Toll gespielt, herausragend gespielt in beiden Hauptrollen von Sabine Tambrea und Henriette Confurius. Und mit beiden haben Anna und ich uns getroffen. Kurz vor Annas Abreise noch, also gibt es darin für diese Woche jetzt eure kleine Portion Weekly Wollner. Henriette Conforius und Sabine Tamburia, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in Eine Stunde Film.
Hallo, vielen Dank.
Letztes Mal haben wir gerade schon das Gedächtnis aufgefrischt. Warst du bei uns, Sabine, live auf der Bühne?
Ja, in der Urania, nicht wahr?
In der Urania, nicht wahr? Und da sprachen wir nämlich über Narziss und Goldmund. Ja. Und damit sind wir schon wieder bei euch beiden, die ihr ja mehr oder weniger zumindest gemeinsam nahtlos geswitcht seid von Hermann Hesse zu Franz Kafka.
Ja, Wahnsinn.
Ja, hatten wir gemeinsame Drehtage bei Narziss und Goldmund? Ich weiß, dass wir uns ganz viel gesehen haben,
ja.
Aber wir haben keine einzigen Drehtage.
Nee, die Liebe meiner Figur galt jemand anderen in diesem Film.
Warum eigentlich?
Und jetzt haben wir doch noch zueinander gefunden.
Mhm. Ein sehr intensives Paar, das ihr da miteinander spielt. Wie war das hergestellt aus vielem, was überliefert ist? Also da kann man sich ja wahrscheinlich schon ein bisschen dran entlanghangeln im Umgang so miteinander. Wie war das Zusammensetzen für euch? Wie viel habt ihr recherchiert? Wie viel kam dann aus euch noch dazu?
Wir hatten ja eine Romanvorlage, Die Herrlichkeit des Lebens von Michael Kumpfmüller und das Drehbuch von Georg Maas. Ich weiß, Georg hat mich mal gefragt, hat er dich das auch gefragt, im Vorfeld die Geschichte aus Doras Sicht für ihn aufzuschreiben. Und ich habe gesagt, nein, danke.
Warum?
Ich glaube, ich war faul. Nein, ich habe es nicht gebraucht. Also es ist bestimmt, ich glaube, es ist vielleicht so eine Form, sich eine Rolle anzunähern oder die Rolle besser zu verstehen. Aber das ist so Arbeit, die mache ich dann lieber für mich alleine. Und ich habe sehr selten das Interesse, am Drehbuch mitzuarbeiten. Ich bin viel glücklicher, wenn ich die Rolle so annehmen kann, wie sie da ist und sie so kennenlernen kann, wie sie sozusagen inszeniert wird. Und wenn für mich was nicht stimmt, dann muss ich natürlich tiefer gehen und sagen, können wir uns da nochmal hinsetzen oder ich setze mich alleine hin. Aber wenn es stimmt, wenn ich die Rolle fühlen kann, wenn sie für mich Sinn ergibt und wenn ich verstehe, wie ich sie spielen kann, dann habe ich sehr selten Interesse, mich da selber einzubringen. Ja. Sabine macht das anders, glaube ich.
Wirklich? Wäre mir neu. Nein.
Ja, allein das, was du da an Schreiben gelernt hast für die Rolle. Okay, das ist jetzt natürlich auch, ich habe auch tanzen lernen dürfen für den Film. Ich habe ewig Tanzunterricht genommen und da, konnte mich da an die Rolle.
Und es hat sich gelohnt. Die Szene ist wirklich berührend da am Strand.
Dankeschön.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen.
Was habe ich?
Bevor du die Moderation ja an dich gerissen hast. Das Schöne an dem Roman und an dem Drehbuch ist, dass man nicht vordergründig das Gefühl hat jetzt hier, dass es um Kafka und Dora Diamant geht, sondern es sind zwei Menschen, die sich einander finden und die sich gegenseitig erhöhen. Und für mich ist natürlich die Hausarbeit da, mich so weit wie möglich Kafka anzunähern und ihm gerecht zu werden. Aber hier ging es bei diesem Film darum, wirklich im Moment aufeinander zu reagieren und diese Liebe zwischen diesen beiden Menschen spürbar zu machen.
Aber diese Annäherung an Kafka, wie bist du das angegangen? Also es ist ja jetzt nicht so, also der 100. Geburtstag ist dieses
der
Jahr, 100. Todestag ist dieses Jahr. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man auf YouTube irgendwie alte Sachen von ihm gucken kann etc.
Nee, das nicht. Aber es gibt eine unglaublich große Faszination über Kafka. Auf TikTok gibt es auch einen Trend, habe ich gehört, ist jetzt nicht mein Haupttummelplatz. Aber es gibt ein Bild von Kafka in der Gesellschaft und dem möchte ich natürlich so weit wie möglich gerecht werden, aber ich kann nicht mehr bieten als eine eigene Interpretation von diesem Bild. Und deshalb ist es meine Pflicht, durch die Lektüre seiner Bücher, durch Sekundärliteratur, Tagebücher und so weiter, ein so umfangreiches Bild wie möglich von ihm in mir aufzubauen und dann am Set loszulassen und zu gucken, was passiert.
Wie dankbar müssen wir überhaupt heute alle Max Brod sein, dass wir das so rekonstruiert sehen können? Es wäre ja wahrscheinlich, wenn er Kafkas letzten Wunsch befolgt hätte, heute überhaupt nicht möglich.
Ja, also nach Kafkas Wunsch wäre das alles verbrannt worden. Und natürlich dürfen wir ihm dankbar sein, aber man kann es auch anders betrachten und sagen, er ist seinem Freund in den Rücken gefallen und hat ihn gegen seinen Willen unsterblich gemacht. Ja.
Wie hast du dein Kafka-Bild, wie hat sich das verändert durch die Recherchen? Also wer war Kafka für dich am Anfang und wer war er am Ende?
Es war jemand mit einer ungeheuren schwarzen Gravitation um sich herum. etwas, wo mir als junger Mensch der Mut fehlte, die Gedanken in eine solche dunkle Richtung zu lenken. Und je älter ich wurde, desto besseren Zugang habe ich dazu gefunden, einfach weil jeder Mensch, wenn man in sich schaut, diesen Umgang mit Ängsten und mit Dunkelheit vielleicht erstmal verhindern möchte, aber man stellt sich dann doch im Laufe des Lebens gewissen Fragen. Und was mich überrascht hat beim Kennenlernen dieser Figur, ist der Humor und die kindliche Naivität, mit denen er die Welt um sich herum wahrgenommen hat, auch wenn er schon gezeichnet war von Krankheit und von Depressionen. Aber eben das habe ich nicht erwartet, dass da eine flirrende Leichtigkeit ist bei diesem Kafka, den wir gefunden haben.
Ich denke, dass man schon mit einiger Sicherheit sagen kann, dass Franz Kafka jetzt nicht der allergrößte Poser unter der Sonne war, sondern einer, der sich sehr zurückgenommen hat in seiner ganzen Art. Ich finde, dass ihr das toll spielt miteinander und hab gedacht, das ist doch sicherlich auch schauspielerisch dann so ein Leckerbissen, diese Möglichkeit zu haben, so ganz wenig zu machen, ganz reduziert auch zu spielen, wenn es dann auch noch halt so figurdienlich ist, oder?
Also der erste Auftritt, den Kafka für Dora hat, war schon sehr eindrucksvoll mit dem Motorrad am Strand. Ich glaube, er wusste schon aufzutreten, der gute Mann. Und Dora konnte, glaube ich, von Anfang an nicht mehr weggucken. Aber Franz ging es, glaube ich, genauso mit Dora. Aber du wolltest wissen, ob es ein Geschenk ist, so klein spielen zu dürfen. Ja, das ist natürlich auch Judith Kaufmann, die mit der Kamera eben so nah rangeht, dass man gar nichts Großes machen muss, sondern dass alles, wirklich alles gesehen wird und sie genau weiß, wie sie es einfängt. Das ist aber auch das, was ich am Film und Fernsehen gegenüber Theater so gerne mag, dass man eben ja ganz kleine Töne fast nur was denken muss und es kann gesehen werden.
Kafka sagt es ja sogar am Ende, ne? Das Glück in den kleinen Dingen.
Ja, und im Spiel ist es für mich immer das Schönste, wenn man mit wenig Mitteln viel erzählen kann. Aber man muss halt auch die Vorarbeit machen und wissen, wovon wenig zu spielen. Und das ist die Hauptarbeit und das hört sich nach weniger an, als es ist. Weil man muss sich ein riesiges Schloss bauen, von dem man am Ende vielleicht nur noch das Erdgeschoss sieht.
Ist es euch über die Jahre mittlerweile leichter gefallen, euch vor der Kamera emotional nackig zu machen?
Oh, ich hatte schon früh eigentlich eine totale Lust, sowas zu behaupten. Aber es war eben nur eine Behauptung, weil man ist jung, man ist im Sturm und Drang und man denkt sich, ja, große Emotionen, kein Problem, schaut her. Aber die Wahrhaftigkeit kommt mit der Zeit, wo so ein ausgestelltes Spiel manchmal auch eher ein Verstecken ist der eigenen Emotionen. Und die zu finden und das zuzulassen, muss ich sagen, also von meinem Gefühl her ist mir das bei diesem Film zum ersten Mal so gelungen, dass ich denke, da ist eine Wahrhaftigkeit, die durch die Figur und durch mich hindurch auch scheint. Ist das jetzt anmaßend?
Nö, ich finde es gerade total schön, dass du das gesagt hast.
Na dann, das war unser Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ich habe nur gerade überlegt, weil ich sofort den Impuls hatte zu denken, ich habe mich noch nie nackig gemacht, emotional nackig gemacht vor der Kamera. Oder dass ich Angst davor habe, aber ich glaube, es ist eben eher so, ich habe überhaupt keine Angst davor. Manchmal passiert's und manchmal muss man es spielen. Und es ist dann eigentlich eher so zu merken, gut, ich habe beide Instrumente. Wenn ich jetzt emotional selber da nicht hinkomme, dann weiß ich, wie ich es spiele, im besten Fall, ich hoffe. Manchmal weiß man es auch nicht, dann muss man sich andere Werkzeuge wieder zur Hand nehmen oder sich auf den Kollegen, die Kollegin verlassen, die einem helfen, eine Emotionalität zu finden. Aber es ist also, wenn der Rahmen so ist, dass man sich geschützt fühlt, und das ist im besten Fall so bei der Arbeit, weil sonst kann man diese Arbeit nicht machen, dann ist es total schön, wenn man merkt, ich bin emotional gerade ganz pur und ganz da. Aber genauso schön ist es auch zu merken, okay, ich habe es gar nicht gefühlt, aber ich habe es gespielt.
Ich bin letztes Jahr mit meiner Tochter in Prag gewesen Und weil die schon mehr Bücher gelesen hat, als ich im Rest meines Lebens noch lesen werde, waren wir natürlich auch im Kafka-Museum und in ganz vielen Buchläden. Und es war ganz spannend, was das auch mit einem macht, wenn man so wirklich auf diesen Spuren wandelt. Habt ihr das zur Filmvorbereitung machen können, machen wollen, machen müssen? Hat das da dazugehört?
Ich freue mich ehrlich gesagt total darauf, weil wir sind ja im Kafka-Jahr oder das Jahr, in dem sich der 100. Todestag jährt, der Todestag jährt zum 100. Mal. Ich glaube, wir werden dieses Jahr total schön berieselt von Kafka über Kafka. Es wird ganz viele Möglichkeiten geben, sich Kafka kennenzulernen, also posthum sozusagen.
Ja, also wir haben beide schon oft in Prag gedreht und sind oft an dieser Statue vorbeigelaufen, die sich im Wind bewegt.
Stimmt.
Aber damals, ich war noch nicht im Kafka-Museum.
Mhm. Ihr habt es gerade angesprochen, wir werden dieses Jahr berieselt. Kurz nachdem ich den Film gesehen habe, gab es eine Pressemitteilung, dass jetzt auch noch eine Serie kommt von David Schalko mit Joel Bassmann in der Hauptrolle als Kafka. Seht ihr sowas eher als Konkurrenz oder ergänzend?
Überhaupt
wusstet
nicht.
Ihr davon? Oder?
Ja, ich wusste davon und Agnieszka Holland macht auch einen Film über Kafka. Nächstes Jahr. Ich denke, der Kafka-Kosmos ist groß genug, um alle möglichen Interpretationen gültig in sich zu vereinen. Und ich bin total neugierig und ich freue mich auf die Serie.
Ja. Aber ihr habt jetzt noch keinen Kafka-Stammtisch gemacht oder sowas?
Nee. Nee, Joel und ich sind einmal schon mal zusammen Auto gefahren. Ich habe ihn zum Flughafen gefahren. Das ist aber schon 6 Jahre her.
Okay, da haben wir nicht über Kafka geredet?
Komischerweise gar nicht.
Ja.
Wie würdest du ihn spielen?
Wenn jemals die Anfrage käme, 6 Jahre zurück.
Ich weiß, das ist absurd, aber nein.
Was man im Kafka-Museum unter anderem sehen kann, deswegen kam ich drauf, sind einige der Briefe, die Franz an seinen Vater geschrieben hat. Und das ist ja nun auch Gegenstand im Film. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, frage mich aber, ob es dir damit gut gegangen ist oder du es lieber anders gehabt hättest, dass dieser Vater ja physisch überhaupt nicht stattfindet. Es gibt keine Situation der Begegnung miteinander.
Ich finde es großartig, weil diese Vaterfigur steht als Symbol für gewisse Ängste, von denen manche Väter gar nicht wissen, dass sie ihren Kindern zufügen. Durch ihr Verhalten, durch Kommentare und Wertungen. Und daher finde ich es gut, dass diese diese Angst kein Gesicht bekommt, sondern ungreifbar ist. So wie sie uns vielleicht im Leben alle mal von hinten an die Schulter greift. Deshalb finde ich es gut, dass der Vater nicht besetzt wurde.
Ja, finde ich auch eine gute Entscheidung gewesen, auf jeden Fall.
Du siehst aus, als würdest du was ergänzen wollen, gerade.
Ich habe jetzt schon
so
mahnende Seitenblick. Nein. Aber mir ging das auch so. Das war tatsächlich eine der ersten Dinge, die mir so positiv in dem Drehbuch aufgefallen sind, dass ich das so gerne mochte, dass diese Vaterfigur so ungreifbar bleibt. Und es gab auch eine Version, wo man ihn dann am Telefon auch gar nicht hört. Jetzt ist es ja so, dass man eben so eine tiefe Stimme, man versteht die Worte nicht. Und ich finde das wahnsinnig stark, dass der einfach so eine Figur ist, vor der man eben, in die man alles reininterpretieren kann und der dann eben auch vielleicht der liebende Vater sein kann, für den er sich selber hält, aber eben auch die große Bedrohung oder ein Mensch, der seine Macht missbraucht oder der übergriffig ist. Es ist eben, bleibt total frei und das finde ich sehr stark. Ergänzend.
Dora Diamant war Schauspielerin und politische Aktivistin. Du, Henriette, bist Schauspielerin und Möbelrestauratorin?
Ja.
Was ich mega spannend finde. Magst du kurz erzählen, wie es dazu kam und was das für eine Leidenschaft ist? Weil, also ich teile zumindest diese Leidenschaft mit dir, Dinge aus Holz zu bauen. Mich entspannt das total, das nebenbei zu machen, weil wir Menschen sind, die viel mit Worten arbeiten und die, wenn sie gesprochen, oft einem so weg erscheinen. Aber so ein Möbel, so ein Holz,
Ich bin so froh, dass du das ansprichst, weil ich habe das auch auf deiner Wikipedia-Seite gelesen und das ist irgendwie so ein absurder Fun-Fact, wo man nicht weiß, hat es irgendwann mal einfach jemand da reingeschrieben und seitdem steht es da?
Es ist tatsächlich sehr lustig, diese Wikipedia. Ich wollte meinen Wikipedia-Eintrag mal ändern, weil da tatsächlich irgendwas stand, was nicht stimmte, aber ich darf das nicht. Ich konnte irgendwie nicht beweisen, dass ich bin und hatte keine Belege dafür und dann wurde es sofort wieder umgeändert und seitdem habe ich nie wieder auf meinen Wikipedia-Eintrag geguckt. Nein, aber genau, was du gerade gesagt hast, also bei mir kam das, glaube ich, habe sehr früh angefangen mit Schauspiel. Ich war 8, als ich angefangen habe. Ich glaube, bei mir war nie so der Punkt. Ich werde ganz oft gefragt, wolltest du das, wurdest du unterstützt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, dass ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich habe mich nie dafür entschieden. Deswegen entscheide ich mich jetzt dagegen. Oder eben, ich muss mich erstmal einmal dagegen entscheiden, um mich wieder dafür zu entscheiden. Ich habe mich wirklich sehr schwer getan mit diesem Beruf. Und ich hatte eben immer ganz stark das Bedürfnis, handwerklich zu arbeiten oder eben so einen Beruf zu haben, wo ich am Ende des Abends weiß, warum mir meine Arme so wehtun oder warum ich so müde bin. Weil wir haben vorhin drüber gesprochen, Schauspiel ist selten körperlich. Es gibt sehr viele Wartezeiten. Man ist trotzdem immer extrem angespannt. Nicht immer, aber schon sehr oft. Oder man muss in so einer Konzentration bleiben. Und du hast am Ende kein Produkt vor dir, sondern einfach nur die Gefühle und die Gedanken, die du dann mit dem Tag verbindest oder mit dem, was du an dem Tag geleistet hast. Und am Schluss schneidet dann jemand einen Film zusammen, legt eine Musik drunter. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, was auch wunderschön ist. Aber du hast eben nicht so diesen direkten Bezug zu dem, was du gemacht hast. Und ja, ich habe Hutmacherin angefangen zu lernen, Modistin. Ich habe überlegt, Schusterin werden zu wollen. Ich habe in der Möbelrestauration eine Begeisterung gefunden. Du hast gesagt, du baust gerne. Möbelrestauration hat für mich dann nochmal den Aspekt gehabt, dass man ja ein Möbelstück hat, was aus einer bestimmten Zeit kommt. Das heißt, ich habe einen englischen Stuhl aus den 20er Jahren und du kannst dich, es ist so eine Beschäftigung oder so ein Respekt mit einem Möbelstück, was schon mal da war. Und natürlich kann man hier und da Nägel reinhauen und dann steht er am Schluss wieder halbwegs stabil. Aber zu verstehen, wie ist er gebaut worden? Wer hat diesen Stuhl gebaut? Wie hat er diesen Stuhl gebaut? Wie kann ich dem gerecht werden und den Stuhl möglichst wieder so auf den ursprünglichen Zustand zurückbringen? Mhm. Und das, ja, macht mir sehr viel Spaß. Ich muss aber gestehen, dass ich schon sehr lange nicht mehr als Möbelrestauratorin arbeite. Ich habe mich dann doch irgendwann für Schauspiel entschieden.
Aber wie gehst du dann durch die historischen Sets, an denen du ja doch sehr oft unterwegs bist?
Mit Begeisterung, ja. Doch. Total. Ich schaue mir sehr gerne alte Möbel an, immer noch.
Erwischt man dich mit den Set-Designern irgendwo in einer Ecke, dich besprechend über...
Eventuell, ja. Ab und zu.
Sabine, hast du auch eine ausgefallene Berufung neben der Schauspielerei, von der wir noch nicht wissen und die wir jetzt auf Wikipedia ergänzen könnten?
Nö. Also was ich meistens am Set mache, ist Fotografieren. Das mache ich sehr gerne und es sieht ja alles toll aus, gut geleuchtet und da muss man nur draufhalten. Aber ansonsten, ich glaube, da ist nichts, was nicht schon auf Wikipedia steht, glaube ich.
Einmal Henriette Confurius und Sabine Tambrea leer gefragt. Wir danken euch sehr herzlich für den schönen Besuch in eine Stunde Film.
Wir danken euch.
Euch alles Gute. Ihr schaut euch bitte diesen wunderschönen Film jetzt ab Donnerstag im Kino an. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald zu, weiß ich nicht, Dürrenmatt oder wie geht's dann weiter? Was macht ihr als nächstes gemeinsam nach Frisch und Kafka?
Oh, das schauen wir mal, was da auf uns zukommt.
Haben wir uns noch nicht überlegt. Wir setzen uns jetzt gleich hin und klären das.
Vielen Dank.
Wir danken euch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, wir bleiben im Kino, rutschen allerdings einen Saal weiter und widmen uns mehr Farbe, mehr Lachen, mehr Klamauk und mehr Zen. Jawohl, Zen.
Geh zurück! Ich trete mir selbst in den Hintern!
Ja, da gibt es gar nichts zu giggeln und zu kichern, die Damen und die Herren. Ihr kleinen Möchtegern-Bodhisattvas. Zum Zen gehört tatsächlich eine ganze Menge, sich selbst in den Hintern treten, vor allem ganz am Anfang, wenn man damit loslegt. Da steht Po, der berühmte Kung-Fu-Panda, eigentlich natürlich nicht mehr. Er ist ja schließlich schon in seinem vierten Abenteuer jetzt der Drachenkrieger. Aber genau das ist das Problem. Alles hat eben ein Ende, nur die Nudelsuppe hat zwei.
Meister Shifu, ich habe endlich was gefunden, was ich gut kann, und das wollt ihr mir jetzt wieder wegnehmen?
Niemand nimmt dir irgendetwas weg, Po. Wer du bist, wird immer ein Teil dessen sein, was du sein wirst.
Ja, aber wo ist das Skadoosh? Wisst ihr, was ich meine? Das
Schabui!
Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich verstehe nichts von Weisheit weitergeben und Hoffnung wecken. Alles, was ich kann, sind zwei Sachen. Tritte verteilen und mir Namen merken. Wobei, wenn ich ehrlich bin, mit den Namen habe ich es eigentlich auch nicht so ganz. Wie hieß nochmal dieses feuerspuckende Krokodil? War es sowas wie Steve?
Der ehrwürdige Meister Shifu hat entschieden, dass ausgerechnet Po jetzt die Nachfolge antreten soll von Oogway, dem ehemaligen Wächter des Jadepalasts und der darin befindlichen Drachenrolle. Oogway, wenn ihr euch bitte kurz erinnern möchtet, das war in den früheren Filmen diese uralte Galapagos-Schildkröte, die immer unter dem heiligen Pfirsichbaum der himmlischen Weisheit gesessen hat. Und ausgerechnet die Rolle, Sitzen und Schweigen, soll jetzt Po übernehmen und selbst einen neuen Drachenkrieger finden und ernennen. Und das alles passiert jetzt irgendwie schneller, als dem gemütlichen Kampfpanda lieb wäre.
Hab's dir gesagt!
Hast mich erwischt, oh großer und mächtiger Klößchenkrieger.
Es heißt Drachenkrieger.
Denn plötzlich ist da Chen, eine kleine, sehr schlaue und gewiefte Füchsin. Grafisch fand ich irgendwie angelehnt an die japanischen Kitsune-Fabelwesen. Das sind diese Füchse mit den drei Schwänzen. Auch wenn Kung Fu Panda halt eher chinesisch als japanisch ist, aber das ist hier nun wirklich jetzt Fellspalterei. Also mit Shen auf jeden Fall muss Po jetzt auf so eine Art Zweckgemeinschaftsreise gehen, denn das Chamäleon, eine neue hochgefährliche Bösewichtin, plant, die Meister von einst aus dem Jenseits zurückzuholen, deren Kräfte in sich zu vereinen und damit den Drachenkrieger fertig zu machen. Und darunter ist zum Beispiel auch Tiger Tai Lung, also Pos früherer Erzfeind.
Sobald ich das Kung-Fu aller Superschurken besitze, wird es niemand mehr wagen, mich zu unterschätzen.
Nicht einmal der große Drachenkrieger.
Wer ist das?
Nur die mächtigste aller Verwandlungskünstlerinnen, das Chamäleon.
Und was ist mit den Furiosen 5? Höre ich euch protestieren. Zu Recht, ja. Was ist denn mit Mantis, mit Tigris, mit Crane, mit Viper und mit Monkey? Tja, die sind hier so ein bisschen wie Captain Marvel lange Zeit im Ende der Avengers, nämlich irgendwo anders unterwegs, um dort für die Armen und Schwachen zu kämpfen. Also sind Panda und Füchsin auf sich alleine gestellt. Kein Problem, sage ich euch, weil die zwei es auch ohne die anderen 5 sehr amtlich krachen lassen können.
Offensichtlich bin ich es, der etwas missversteht. Bitte erlaubt uns, für unser Mahl zu bezahlen und für eures auch.
Weißt du, ich hab nur Appetit auf...
Klößchen?
Auf Rache. Na dann, komm und hol sie dir.
Nein, 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 nicht kommen und holen.
Mach sie fertig!
Und da ist dann wie immer sehr viel Witz in der Action. Das konnte diese Reihe immer schon sehr gut. Diese Mischung aus Gemütlichkeit und hochentwickelter Kampfkunst bei Po, der ja zur Hälfte irgendwie doch Baloo der Bär ist und zur anderen Hälfte Bruce Lee. Und das funktioniert auch extrem gut hier in Kombination mit Shen. Im Original übrigens gesprochen von Awkwafina und auf Deutsch dann konsequenterweise von deren Synchronsprecherin Maria Hönig. Und trotzdem, das ist wichtig zu sagen, obwohl es wieder Kung Fu und obwohl es wieder der Panda und wieder gut gegen böse ist und wieder alles in den doch bekanntischen asiatisch anmutenden Settings der gleichen Kolorierung ist, ist es wieder ein Genuss und auch wieder erfrischend, sich zum vierten Mal eine Story anzuschauen, die natürlich auf der einen Seite 100% Corporate Identity und Trademark ist und das natürlich auch erfüllen muss, aber trotzdem eben frisch und neu daherkommt und die, finde ich gerade in unserer Zeit heute, die wichtige Botschaft von Zen, von Achtsamkeit und von Bewusstsein auf so liebevolle Art und Weise transportiert, dass man eigentlich beim Gucken schon direkt denkt, ja, so könnten ein im Kern friedvoller Lebensansatz und ein Ruhen in sich selbst, so könnte das tatsächlich aussehen. Ab Donnerstag, 14. März draußen, mega Wohlfühl-Animationskino. Nächste Woche dazu Hape Kerkeling, unser Gast, mit dem Anna und ich ausführlich sprechen konnten. Bitte jetzt schon mal anfangen, sich darauf zu freuen. Das war wirklich ganz toll. Hört ihr nächste Woche. Und deshalb damit jetzt als kleiner Rausschmeißer kurz von einem meiner Kindheitshelden zu einem der Helden meiner Jugend und meines Jungen. Muss ich das erklären eigentlich? Also ich meinte jetzt nicht Kung Fu Panda. Ne? Als da der erste Film rauskam, hatte ich meine Kindheit hinter mir. Sondern ich sprach natürlich gerade von Hape Kerkeling, der wirklich einer der Helden meiner Kindheit gewesen ist. Und von dem jetzt, obwohl ich ihn nur angekündigt habe für nächste Woche, von dem jetzt zu einem meiner Helden meiner Jugend und meines jungen Erwachsenseins, nämlich zu einem der größten Entertainer aller Zeiten. Robbie
Williams! I was the center of the pop culture world.
One of the world's greatest showmen.
Do you wish sometimes to have a normal life? This is a normal life.
I felt like I was giving more and more of myself away. To the point where you're not somebody you recognize.
Ihr kennt das Prinzip hier in eine Stunde Film. Eigentlich spielen wir euch englische Film- und Serienausschnitte hier immer synchronisiert auf Deutsch vor. Anders als Original-Interviews, die lassen wir immer auf Englisch. Weil Ausschnitte doch oft sehr kurz, sehr schnell sind und dann so ein bisschen unvermittelt dahergeschossen kommen und sie dann manchmal schwer zu verstehen sind. Bei dieser Doku mit dem schlichten Titel Robbie Williams haben sie es auf Netflix aber gewagt, und an dieser Stelle einen großen Dank dafür, sie nur im englischen Original anzubieten, was den Ton angeht. Also kein drüber Gequatsche über die Szenen, die ihr seht in dieser Doku. Jeder kann sich natürlich die passenden Untertitel dazu einstellen, wenn man das möchte. Also das finde ich wirklich groß von Netflix. Kein Synchronisieren, kein drüber Gelaber, sondern wirklich nur O-Ton. Aber kurz zurück, was ist hier überhaupt los? Wir sehen einen fast 50-jährigen Robbie Williams zu Hause in seiner Villa, in der er mit seiner Frau Ada Field und den vier gemeinsamen Kindern lebt. Wir sehen ihn im XXXXL-Bett seines XXXXXXL-Schlafzimmers mit einem Laptop vor sich. Da liegt der so rum, die Kamera sehr nah an ihm dran. Und das ist der geniale Aufbau, den Filmemacher Joe Perlman hier gewählt hat. Der Mann, wem der jetzt spontan nichts sagt, hat unter anderem auch schon diese tolle Doku gemacht zum 20-jährigen Klassentreffen der Harry Potter Stars in Hogwarts. Daran erinnert ihr euch bestimmt. Die war großartig, die war auch von Joe Perlman. Und Robbie Williams hat er dazu bekommen, zum einen bei ihm zu Hause drehen zu dürfen, zum anderen im Schlafzimmer, weil Robbie auch in dieser Doku über sich selbst sagt: Wenn ich auf keiner Bühne stehe, dann bin ich meistens hier, im Bett. Kann man auch machen. So, und dort hat er, und das ist wirklich in großartigen, ganz, ganz dichten, ganz intimen Kameraeinstellungen gefilmt, dort hat er im Bett einen Laptop vor sich mit extrem viel Footage aus seiner langen, langen Karriere, beginnend mit 16 Jahren bei der Mega-Boyband der 90er bei Take That. Und das findet Robbie Williams jetzt selbst eher so.
You know, you're only supposed to do this at the pearly gates with St. Peter. This looking back at your life.
Ja, hat er nicht unrecht, ne? Eigentlich erwartet man so eine Szene erst am Himmelstor mit Petrus, dass man auf sein Leben zurückgucken muss und dann verhandelt, ob man da oben rein darf oder nicht. Und was der zum Drehzeitpunkt wahrscheinlich 48-jährige Robbie Williams da sieht. Da ist vieles dabei, was er über die Jahre verdrängt hatte. Da ist einiges, was er selbst so auch noch nie gesehen hat. Denn seit Take That, kann man sagen, war im Leben dieses britischen Jungen aus wirklich einfachsten Verhältnissen in der kleinen Stadt Stoke-on-Trent quasi alles. Jeder Schritt, jede Mimik, jeder Furz, den er gelassen hat, auf Kamera festgehalten worden.
The thing that would destroy me has also made me successful. Touch the fire. Push when it says pull.
and see if I can live.
Die Abstürze, es waren viele, der Alkohol, die Drogen, Tabletten, Steroide, Pulver, Pillen, Injektionen und rundherum ein Kult, erst um eine Band mit ihm, dann um ihn als Solokünstler, wie es ihn in den 90er, 2000ern ja wohl kaum umsonst jemanden gegeben hat, außer vielleicht noch um Britney Spears. Das wäre die einzig vergleichbare, die mir einfiele, und wie das bei der ausgegangen ist, das wissen wir alle. 4 Folgen sind das, in denen ein heute gesunder, fitter und in sich ruhender Robbie Williams auf sein Leben als Megastar zurückblickt. Die Kamera von Joe Perlman, habe ich gesagt, immer ganz nah im Williams-Bett oder manchmal auch auf der Williams-Couch, wenn er dann ja mit diesem Laptop in der Hand, man nimmt an, es ist später Abend oder Nacht, wirklich durch die Wohnung läuft, also auch wirklich transportiert, wie ihn das mitunter, ich will nicht gleich sagen quält, das klingt so groß, aber wie es ihn herausfordert, sich das alles nochmal anzugucken. Die Kamera von Joe Perlman in jeder Situation immer ganz nah bei ihm, um das einzufangen. Ständige Umschnitte gibt es von diesem Footage, das Robbie Williams sich da anguckt, zu seinem Gesicht, während er es sich anguckt. Der das auch alles selbst kommentiert und einordnet. Also da gibt es jetzt keine ewigen Interviews mit WegbegleiterInnen, die da rumlobhudeln, was er für ein toller Typ gewesen ist oder so. Es ist er selbst in dessen charmant, langsam, ja auch faltigem Gesicht unter den leicht grauen Haaren wir alles sehen und miterleben, während er es sieht. Also den Schmerz, der da wieder hochkommt, die Panik von damals, diese erdrückende Macht der Verantwortung, die schon als junger Mann auf ihm gelastet haben muss, der sich aber immer noch wie ein Kind gefühlt hat, das sagt er auch mehrfach. Er sieht diese Bilder von sich und sagt immer nur, mein Gott, ich war doch noch ein Kind damals. Verantwortlich aber schon für das Gelingen von Welttourneen, verantwortlich für Tausende von Menschen, die an dem ganzen Williams-Zirkus-Tropf mit dranhingen damals. Da ist Kopfschütteln, wenn er sein früheres Ich sieht. Da sind Tränen in den Augen, wenn er ja einem seit Jahren hinter sich liegenden Robbie in die Augen von damals schaut, die völlig leer und von Überforderung und Depression und Drogen wie ausgehöhlt sind. Es ist wirklich ein total intensives, berührendes Porträt, in dem zum einen die Bilder sprechen, also das Footage, und zum anderen halt er selbst, der große Robbie Williams. Ganz schwer zum Beispiel der Moment, in dem er sich mit den beiden Konzerten in Knebworth in Südengland auseinandersetzen soll und das auch erst ablehnt. Ich habe später gelesen, er wollte an der Stelle diesen Doku-Dreh sogar abbrechen. Aber Joe Perlman war das extrem wichtig, das mit drin zu haben. Es geht um 2 Abende im Jahr 2003, direkt nacheinander mit jeweils 125.000 verkauften Tickets. Um eine auf einen gigantischen Acker gebaute Bühne. 2 Konzerte in 24 Stunden vor einer 250.000 Fans. 2 Abende auf einer Bühne stehen und soweit das Auge reicht, nur Menschen sehen, die seinetwegen dort waren, 2 Abende nacheinander mit einem Helikopter eingeflogen werden und diese Massen schon von oben sehen. Robbie Williams auf dem Zenit seiner Solokarriere und dann Nervenzusammenbruch, totale Leere, wegknickende Beine hinter der Bühne, Weinkrämpfe, Selbstaufgabe, ganz, ganz schlimm. Ein junger Mann von 29 Jahren, in dem über die vergangenen 13 davon, seit er 16 war, das Gefühl gewachsen und jetzt explodiert sein muss an diesen Abenden, dass alles an ihm veräußert, verkauft und an die reißende Meute verteilt wurde und da einfach nichts mehr übrig war, was er als ein Selbst hätte erkennen können, vollständig ausgebrannt. Das Krasse ist, diese beiden Rekordkonzerte von damals, von 2003, die wurden aufgezeichnet. Und den daraus entstandenen Live-Mitschnitt, Robbie Williams Live at Knebworth, den hat Netflix auch. Wenn man sich den anguckt, Nachdem man diese neue Miniserie, diese vier Teile, a 40 bis 53 Minuten jetzt gesehen hat, das ist so heftig, was auch ich, und ich hab ihn live gesehen und auch zu der Zeit damals, was wir alle damals für die absolut hinreißende, perfekt geplante Show eines Überstars und Mega-Entertainers gehalten haben, es war ganz oft nur eine automatisierte, mechanische Hülle, die da auf der Bühne stand. Der damals oft einfach nur provokant, frech oder meinetwegen obszön wirkende Blick ins Publikum von Robbie Williams, der war in echt, ja, der war Betäubung, der war Fassungslosigkeit, der war Angst bis blanke Panik eines jungen Mannes, der sich wie Atlas der Musikbranche gefühlt haben muss, die ganze Welt auf seinen Schultern und der einfach nicht aufhören konnte, wenn er und viele um ihn herum damals nicht alles verlieren wollten. Denn auf dem Level damals, auf dem er war, wäre ein Abbruch so eines Doppelkonzerts, wäre der finanzielle Ruin gewesen, die Geister, die ich rief und so. Ist, wie gesagt, wirklich schon länger draußen, die Doku. Und bei Robbie Williams, ihr merkt es, könnte ich mich verzetteln und auch Stunden weiterreden, eben weil ich ihn seit Take That kenne und in meinem Leben habe und begleite, so wie er mich mit seiner Musik über viele, viele Jahre begleitet hat. Und wenn ihr sie bisher noch nicht gesehen habt, diese grandios gemachte, einfühlsame und so ehrliche Doku über ihn, sie heißt ganz schlicht Robbie Williams und ist immer noch auf Netflix. Näher kommt ihr dem größten Pop- und Entertainment-Star der vergangenen 30 Jahre sicherlich nicht. Da kann eine Taylor Swift meinetwegen so viele Nummer Einsen haben, wie sie will. Charisma kannst du halt nicht kaufen. Und ich denke, man kann es auch nicht wirklich lernen. Ich hab euch liebe kleinen Hosenscheißer, die Frau Wollner auch, soll ich übrigens ausrichten. Macht's gut, bis nächste Woche. Dann mit Harpe Kerkeling und auch noch mit Sofia Coppola. Stichwort Priscilla. Wollen wir mal hier nicht unterschlagen. Aber bis dahin habt ihr erstmal einiges zu tun. Lasst's euch gut gehen, macht keinen Quatsch, passt auf euch auf und bleibt gesund. Fangt euch keinen Norovirus ein, so wie ich letzte Woche. Das war gar nicht mal so lustig. Und natürlich guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Tschüssikowski.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.